Herzlich willkommen! Der heutige Fall ist etwas Besonderes, denn er spielt in meiner Heimatstadt, in Linz. Ich befinde mich in diesem Augenblick direkt an den Schienen der Westbahnstrecke, in unmittelbarer Nähe des Linzer Bahnhofs. Genau hier ereignete sich im März 86 wohl eines der spektakulärsten Verbrechen von Österreich. Wobei nicht dieses tragische Ereignis selbst das Außergewöhnliche an diesem Fall darstellt, sondern all die Geschehnisse, die danach passieren sollten und dadurch auch noch jahrelang die Medien beherrschten. Daher bleiben Sie heute unbedingt dabei. Gute Unterhaltung bei Nummer 6. FOKO, Tatort Linz.
März 1986, Linz.
Die Prostituierte Elfriede Hochgatterer wurde in der Nacht vom 13. März 86 in Linz schwer misshandelt und dann neben den Gleisen der Westbahn durch einen Schuss aus einem Revolver ins Gesicht getötet. Ihre Leiche wurde aber bereits am nächsten Morgen gefunden. Die Tote war im Bereich des Unterleibs entkleidet. 200 Meter vom Fundort der Leiche entfernt, hatte Hochgatterer gearbeitet. Daneben befand sich auch das Rotlichtlokal Bunny, das Tibor Foko gehörte. In diesem Bereich wurden Blutspuren entdeckt.
Was ist eigentlich passiert?
Ein Mann sieht in einem Zug, neben den Gleisen der Westbahn in Linz, direkt neben der Mauer des Barbara-Friedhofs, eine Leiche liegen. Kurz darauf ist auch die Polizei am Tatort und schnell wird klar, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Der ehemalige Motorradrennfahrer Tibor Foko betrieb das Rotlichtlokal Bunny Bar. Dieses befand sich in der Goethestraße 51 in Linz. Er wollte offensichtlich die professionellen Dienste einer damals 23-jährigen Prostituierten in Anspruch nehmen. Aufgrund dessen soll es zwischen diesen beiden Personen in der Nacht des 13. März 1986 zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, wobei die Frau brutal zusammengeschlagen wurde. Sie erlitt dabei eine Vielzahl von Wunden, Prellungen im Kopfbereich und Knochenbrüchen an den Armen. Doch wer ist eigentlich dieser Tibor Foko? Geboren als Tibor Theodor Foko am 18. April 1956 in Linz, ist ein ehemaliger Zuhälter und 250 Kubikzentimeter Motorradberg-Europameister. Man konnte ihm auch bestimmt so einiges nachsagen. Nur eines nicht. Er war nicht gewalttätig. Er konnte analytisch denken, war sehr intelligent und arbeitete stets mit seinem Verstand und nicht mit Fäusten oder gar Waffen. Das hatte er gar nicht notwendig. Er konnte so charmant, lieb, manipulativ und trickreich sein, um seine Ziele zu erreichen. Und er erreichte sie immer. Da war Gewalt keine Notwendigkeit. Ganz tief in ihm versteckte sich jedoch ein kleiner, feinfühliger Junge, den aber nur ausgewählte Personen gelegentlich zu sehen bekamen. Tibor war einer jener Menschen, der auch immer ein Stück weit einsam war, wenn er eigentlich gar nicht alleine war. So eine gute Freundin Tibors, wo ich auch weiter im Laufe dieser Folge einige Gedanken entnehmen darf. Foko wurde am 31. März 1987 im Alter von nur 28 Jahren aufgrund des Mordes an Elfriede Hochgatterer verhaftet und später auch in einem Geschworenenprozess zu lebenslanger Haft verurteilt. Für einen Mord, den er begangen hat. Oder auch nicht. Schon kurz nach seiner Festnahme zog Fokus Ehefrau Eva mit der gemeinsamen Tochter zu genau jenem Kriminalbeamten, der Foko beschuldigt und schlussendlich verhaftet hatte. Er wurde angeklagt, leugnete den Mord aber stets. Eine für ihn arbeitende Prostituierte sagte in der Verhandlung aus, er und sein angeblicher Komplize hätten sie unter Bedrohung ihres eigenen Lebens gezwungen, das Opfer zu erschießen. Foko wurde schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt, sein Komplize zu 18 Jahren.
Aber nun nochmals im Detail.
Unmittelbar nach der Verurteilung 1987 nahm Foko den Kampf um eine Revidierung des Urteils auf und begann im Gefängnis Jus zu studieren. Nach seiner Verhaftung bestreitet Foko den Mord begangen zu haben. Ein Alibi gibt ihm seine damalige Ehefrau. Festgenommen wurde auch die 22-jährige Regina U., welche im Bunny Club als Prostituierte gearbeitet haben und gleichzeitig die Geliebte ihres Zuhälters Fokus gewesen sein soll. Auch sie bestreitet 1986 jegliche Verwicklung in den Mord an Elfriede H. Später versucht Regina U., den Ermittlern immer neue Versionen des Geschehens aufzutischen. Sie behauptet, sie sei von ihrem Meister zum tödlichen Schuss auf Elfriede Hochgatterer gezwungen worden. Beschuldigt als Mittäter wird auch Peter L., ein guter Bekannter von Foko. Auch er bestreitet jede Tatbeteiligung. Bereits die ersten Vernehmungen zeigen sich als Beginn eines Justizkrimis, wie man ihn in Österreich schon lange nicht mehr gesehen hat. Trotz Widersprüchen, Zweifel und voneinander abweichenden Versionen beginnt knapp ein Jahr später der Prozess am Landesgericht Linz. Reporter der oberösterreichischen Nachrichten notierten fast 80 geladene Zeugen und 5 Sachverständige. Am Ende des Prozesses schenkt das Geschworenengericht der Version von Regina U. Glauben. Schlussendlich wird Tibor Foko zu einer lebenslangen Haft wegen Mordes verurteilt. Auch nach dem Richterspruch bestreiten Foko und auch Peter L. weiterhin, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Unter anderem argumentieren sie vehement, es sei DNA eines Unbekannten an der Leiche gefunden worden. Energisch kämpfen sie vom Gefängnis aus für ihre Freilassung. 1992 erreicht Peter L. die Wiederaufnahme seines Verfahrens und wird 1996 freigesprochen. Er erhält umgerechnet rund 235.000 Schilling plus Zinsen als Entschädigung. Der Grund seiner Freilassung? Regina U. zog ihre Aussage von 1986 zurück. Sie behauptete, von der Linzer Polizei gefoltert und zu ihrer damaligen Aussage gezwungen worden zu sein. Die Behörde streitet dies ab. Beweise gibt es bis heute nicht. Tatsächlich blieben immer Zweifel an dem Fall. Auch Geschworene aus dem Verfahren erklärten später öffentlich, sie seien irregeführt worden. Auch Foko selbst strengte eine Neuauflage seines Prozesses an. Doch offensichtlich reichte seine Geduld dafür nicht mehr.
Die Flucht.
Die Aufgabe, die Viktoria und mich an diesem Tag zusammengeführt hatte, bestand in einem Ausflug ins Grüne. Wir fuhren an die grüne Grenze zu Deutschland, die von Linz nicht weit entfernt war. Damals gab es natürlich noch richtige Grenzen zwischen Deutschland und Österreich, die auch geschützt und bewacht wurden, was uns jedoch auch nicht aufhalten konnte. Wir erreichten eine schmale Forststraße, die uns tief in einen Wald führte, in dem auch ein Teil der Grenze zu Deutschland verborgen war. Dieser Teil lag mitten im Grünen und war somit nicht so gut bewacht. Viktoria und ich sprachen nicht viel, sondern konzentrierten uns auf das, was uns Foko aufgetragen hatte. Nämlich Fotos zu machen, vom gesamten Weg bis zu diesem Grenzstück. Wir fotografierten fleißig und gewissenhaft jede markante Stelle mit Wiedererkennungswert, sodass jemand, der die Gegend dort nicht kannte, trotzdem mit Hilfe der Fotos den Weg bis zur Grenze finden konnte. Damals dämmerte es mir zum allerersten Mal, dass Foko ernsthaft seine Flucht vorbereitete, so die Freundin. Die Monate zogen ins Land. Mittlerweile waren sämtliche legale Anträge zur Wiederaufnahme in Fall Foko abgeschmettert worden und somit alle rechtlichen Möglichkeiten weitgehend ausgeschöpft. Tibor wurde von Woche zu Woche verzweifelter und seit dem Besuch bei Victoria sprach Tibor offen von Flucht. Mir war bewusst, dass reine Verzweiflung aus ihm sprach. Dem nun in Haft befindlichen Foko wurde ein Studium an der Fakultät für Rechtswissenschaft an der Linzer Universität bewilligt, die er infolgedessen mehrfach besuchte. Am 27. April 1995, gegen 8.25 Uhr, traf Foko mit zwei Justizwachebeamten an der Universität Linz ein. Foko konnte sich später von seinen Bewachern entfernen. Aus einer Toilette im dritten Stock des Juridikums holte er einen von einer Fluchthelferin zuvor dort versteckten Garagenschlüssel und Tränengasspray. Nach weiteren 7 Minuten und 30 Sekunden erreichte der fliehende Foko eine angemietete Garage und fuhr mit dem dort bereitgestellten schwarzen Motorrad der Marke Kawasaki ZX750F Ninja über den Marienberg zur Leonfeldner Bundesstraße davon. Die Flucht war offenbar über Jahre geplant worden. So wurden bereits ab 1993 Mobiltelefone von Helfern angekauft und zu Foko in die Haftanstalt geschmuggelt, um ihm Kommunikation nach außen zu ermöglichen. Das Fluchtmotorrad wurde besorgt und bereitgestellt, die Garage in Linzer Universitätsnähe angemietet und mit einem schwarzen Tankrucksack mit Kleidung, Proviant, Kosmetika und einem Schlafsack ausgestattet. Die Wartung des Motorrades wurde durch einen Mechaniker aus Fokos ehemaligen Motorradrennstall durchgeführt. Seit diesem Tag ist Tibor Foko spurlos verschwunden. In einem späteren Urteil wurde Foko im Frühjahr bis zum 1. Oktober 1997 freies Geleit gewährt. Eine Kaution von 100.000 Schilling wurde hinterlegt. Tibor Foko kehrte nicht zurück und ließ die Kaution verfallen. Einige Zeit später, im April 2000, wurde vom Landesgericht Linz neuerlich Anklage wegen Verdacht des Mordes eingebracht und daraufhin ein internationaler Haftbefehl ausgestellt. Im Februar 2005 wurde abermals ein sicheres Geleit im Falle einer freiwilligen Rückkehr von Tibor Foko zugesichert. Der ehemalige Leiter des Linzer Instituts für Strafrechtswissenschaften, Dr. Wegscheider, vertritt heute den flüchtigen Foko rechtsfreundlich. Der Aufenthaltsort Fokos ist trotz verschiedener Gerüchte weiterhin unbekannt. Die Interessen Fokos wurden durch dessen Eltern wahrgenommen, die mehrfach in den Medien auftraten und die komplette Einstellung des Verfahrens verlangen. In den medialen Berichten über den Fall gilt er heutzutage zumeist als unschuldiges Opfer von Polizei und Justizwillkür. So wird es auch im Fernsehfilm Die Geschworene dargestellt, der den Fall künstlerisch frei behandelt. Tibor Foko steht mit Stand 6. März 2020 neben Friedrich Felsmann als Austria's Most Wanted auf der Fahndungsliste von Europol. Viele Hinweise, aber keine Spur. Die Möglichkeiten haben sich in globalisierten Zeiten auch durch soziale Medien zwar stark verbessert und es habe via internationaler Most Wanted Veröffentlichungen in der Vergangenheit sehr viele Hinweise gegeben. Aber bisher war keiner zielführend. Auf der Fahndungsseite im Internet finden sich Fotos von Focus' möglichen heutigen Aussehen als fast 66-Jährigen. Er stellt im Aging-Verfahren auf wissenschaftlicher Basis, wahlweise auch mit Bart und langen Haaren. Eine Aussehensveränderung, zu der ein gesuchter Mann neige. Dazu Proben der Handschrift, die sich im Lauf des Lebens nicht wesentlich verändert haben, und eine Audioaufnahme seiner Stimme. Fingerabdrücke gibt es ohnehin. Im Dezember 2016 wurde die Suche nach Tibor Foko sogar via CNN nochmals weltweit in die Fernsehhaushalte getragen. Wenn Foko noch lebe, dann vermutlich irgendwo in einem abgelegenen Bereich. Es gibt nicht wenige in Österreich, die Foko als Opfer eines Justizskandals sehen. Die Staatsanwaltschaft ist jedoch von der Schuld Fokos überzeugt und möchte den Flüchtigen wieder vor Gericht sehen. Bis zum heutigen Tag konnte der Mord an Elfriede H. nicht aufgeklärt werden. Denn ohne den Hauptverdächtigen kann es zu keiner Neuauflage des Prozesses kommen. Schuldig oder unschuldig ist hier die große Frage, die nur Tibor Foko selbst beantworten kann. Somit kommen wir zum Ende. Daher verabschiede ich mich mit einem Zitat von Voltaire, das wohl am besten zu all den unterschiedlichen Meinungen und Kontroversen in dieser Causa passt. Besser man riskiert, einen Schuldigen zu retten, als einen Unschuldigen zu verurteilen. Eines bleibt Tibor Foko aber auf jeden Fall: Österreichs meistgesuchter Mann und spektakulärster, ungelöster österreichischer Kriminalfall des 20. Jahrhunderts. Ich sage wieder Danke fürs Hören und bleiben Sie uns treu, denn es gibt immer noch viel zu erzählen.